Startaufzeichnung läuft. Wunderbar. 3, 4, 5. Hallo zusammen. Heute im Gespräch mit Jo Dirks, ein bekannter Blogger und Geschäftsführer der Firma SideQuest aus Hamburg. Herzlich willkommen, Jo.
Hallo Frank, herzlich willkommen.
Wir sprechen heute über das interessante Thema, die Bedeutung der Eignungsdiagnostik im Recruiting. Unter anderem wollen wir hier die Aspekte der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz beleuchten. Ich freue mich aufs Gespräch. Jo, stell dich doch einfach kurz vor und wir beginnen sofort mit deiner These.
Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Also Joachim Dirks, genannt Jo, mein Name. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma SideQuest. Wir sind jetzt seit mittlerweile etwa 20 Jahren im Bereich, ja, im weitesten Sinne der digitalen Eignungsdiagnostik unterwegs. Das heißt, wir entwickeln sogenannte Online-Assessment-Verfahren. Das sind Testverfahren, die Unternehmen dann im Rahmen ihrer Recruiting-Prozesse einsetzen, um Kandidaten besser kennen und beurteilen zu können. Und entwickeln darüber hinaus auch Verfahren, die letztendlich auch dem Zueinanderfinden dienen sollen, aber die auf der anderen Seite wirken, also wo im Prinzip der Nutzer, der Bewerber, der potenzielle Bewerber, der Kandidat Hilfestellung bekommt, herauszufinden, ob er überhaupt ein Bewerber werden sollte. Also herauszufinden, ob er zu dem Job passt, ob er zu dem Unternehmen passt und so weiter. Das sind auch im weitesten Sinne eigentlich diagnostische Verfahren, aber der Unterschied ist, dass das Ergebnis im Prinzip der Nutzer sieht und nicht das Unternehmen. Und da an den Stellen sind wir im Prinzip unterwegs, bedienen dabei eine ganze Reihe Kunden mit diesen Themen. Deswegen beschäftigen wir uns auch recht intensiv damit.
Wunderbar. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr spannender Aspekt. Lass uns doch gleich mal ganz konkret einsteigen. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt Zuhörer oder Zuseher unseres Interviews. Was verbirgt sich hinter Eignungsdiagnostik und welchen Impact hat sie auf das heutige Recruiting?
Ja, also man kann Eignungsdiagnostik eigentlich ganz grob umreißen mit in Anführungsstrichen Verfahren, die dem Zweck dienen sollen, eine Person besser verstehen zu können, wie derjenige ist, was er kann und so weiter. Das läuft sehr, sehr häufig auf den Begriff Test hinaus, weil man dafür Tests einsetzt, um sozusagen diese Aufklärung der Unsicherheit hinsichtlich einer mir erstmal unbekannten Person auch leisten zu können. Das heißt, man testet dann zum Beispiel kognitive Leistungsfähigkeit, also die Fähigkeit zum Schlussfolgern, Probleme zu lösen. Man kann Persönlichkeitsaspekte testen, sowas wie Teamfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen. Man kann, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich relativ intensiv beschäftigst, mittlerweile auch solche Aspekte wie kulturelle Passung über Testverfahren überprüfen. Und all das fällt eigentlich unter diesen Sammelbegriff der Diagnostik, der Eignungsdiagnostik, weil sie im beruflichen Kontext ja immer dem Zweck dient, beruflichen Erfolg zu vorhersagen. Also zu schauen, wie kann ich im Vorwege möglichst gut identifizieren, ob jemand auch danach, wenn ich ihn eingestellt habe, den Job gut macht. So, ne? Also deswegen Eignung, deswegen sozusagen die Prognostik an der Stelle so wichtig. Aber das fällt alles unter diese Begrifflichkeit. Mhm.
Spannend. Und meine erste Frage, die mich natürlich sofort beschäftigt. Du sagst, wir wollen vorhersagen, ob derjenige zu uns passt und ob die Leistung passt. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Wie sieht es denn ganz konkret aus? Beantworte ich Fragen in Form von Testbögen oder wie geht es ganz konkret? Ich bin Bewerber, ich möchte mich jetzt bei dir bewerben und möchte jetzt dieses Verfahren durchlaufen. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, also das kann man sich tatsächlich ganz grob so vorstellen. Also ich sag mal so, und das vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen, um das ganze Thema ein bisschen auch in den aktuellen Kontext zu stellen, wo wir eigentlich im Recruiting unterwegs sind heutzutage und auch in welchen Beschaffungsmärkten. Es ist ja eigentlich schon immer so gewesen, dass wenn sich jemand bei mir bewirbt, dann hat er mir Informationen über sich bereitgestellt. Also er hat irgendwo meine Stellenanzeige gesehen oder wie auch immer, er macht sie initiativ und dann schickt er mir was. Und er schickt mir seinen Lebenslauf, er schickt mir ein Anschreiben, er schickt mir noch seine Zeugnisse mit, vielleicht eine Referenz. Also all das klassische Zeugs, was du so im Recruiting ja seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten fast kennst, dient letztendlich immer dem Zweck zu schauen, kann ich daraus ableiten oder erkennen, ob jemand möglicherweise passen könnte. Also ob er den Job auch kann. Dazu gucke ich in seinen Lebenslauf rein, hat er in der Vergangenheit auch schon ganz gescheit gemacht, dann wird er es in der Zukunft auch ganz gut können. In seinem Anschreiben hat er auch noch ganz gut begründet, warum er dringend in mein Unternehmen will und nicht irgendwo anders hin. Glaube ich ihm, lese ich auch was draus. Das ist auch Diagnostik, weil man sozusagen Informationen benutzt, um daraus eine Prognose abzuleiten. Eine Prognose, ob die Auswahlentscheidung dann nachher eine gute wird. So, jetzt haben wir in zunehmendem Maße das Problem, und das ist auch etwas, warum die Diagnostik momentan so dramatisch an Bedeutung gewinnt. Wir können immer weniger aus der Biografie und aus der Historie und aus der Vergangenheit eines Bewerbers Ansatzpunkte ableiten und herauslesen, wie der denn in der Zukunft wohl funktioniert und ob der dann in der Zukunft den Job auch noch kann. Weil sich viele Berufsbilder entweder ganz auflösen und durch andere ersetzt werden oder sie verändern sich so stark und das in zunehmender Geschwindigkeit, dass es mir nicht mehr sonderlich viel bringt zu sehen, der hat 20 Jahre Buchhalter gemacht, dann macht er die nächsten 20 Jahre genauso gut Buchhalter. Weil vielleicht gibt es den Buchhalter morgen gar nicht mehr und der muss irgendeine KI bedienen oder betreuen oder was auch immer. Deswegen ist der Blick in die Vergangenheit mittlerweile nicht mehr so aussagekräftig. Anschreiben genauso. Was liest man da raus? Abgesehen davon, dass die meisten ihre Anschreiben sowieso nicht selber verfassen, sondern irgendwo aus dem Ratgeber abschreiben oder allen das Gleiche schicken oder so. Was will ich da rauslesen an sozusagen Aufklärung in der Unsicherheit? Und deswegen löst man sich immer stärker davon zu sagen, ich gucke so in diesen klassischen Baukasten der Beurteilungsmethoden rein, hinzu. Ich versuche, Vergleichsmetriken zu finden, wo ich sehen kann, ich teste den jetzt zum Beispiel hinsichtlich seiner Problemlösekompetenz und den anderen Bewerber und den dritten, die sich um die gleiche Stelle bewerben, das mache ich da auch und ich kriege das vergleichbar auf den Anlass hinbezogen. Das ist zum Beispiel bei kognitiven Leistungstests. Man testet umgangssprachlich das, was man Intelligenz nennt. Das ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die ich noch nicht kannte vorher. Wie gehe ich damit um? Und das ist ein relativ guter Prädiktor, ist nicht hinreichend, also nur weil du intelligent bist, bist du deswegen nicht geeignet, so zwingend, aber es ist auf jeden Fall ein guter Prädiktor für Berufserfolg, weil je mehr ich davon habe, desto leichter fällt es mir immer, Probleme zu lösen. Das ist so ein Aspekt und den kann man relativ gut über Tests überprüfen. Und deswegen wird das auch in zunehmendem Maße gemacht. Ein anderer Aspekt, du sprachst ja auch das Stichwort Passung an, da geht es dann in weiche Faktoren, also solche Sachen wie Leistungsmotivation, Führungsmotivation, Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit, Durchsetzungsstärke. Also diese ganzen Dinge, wo es eigentlich gar kein besser oder schlechter gibt, sondern eigentlich nur ein besser oder schlechter passend, dann findet auch in zunehmendem Maße seinen Einzug ins Recruiting, weil die Unternehmen eben zunehmend auch sehen wollen, nicht nur kann der den Job können, so im Sinne von Potenzial, sondern auch funktioniert der hier in dem Laden, so wie wir sind. So bringt er die entsprechenden Persönlichkeitsmerkmale mit? Will der auch das Gleiche wie wir hier und so? Weil es ja sehr, sehr häufig am Ende dann daran scheitert, nicht, dass jemand zu doof ist, den Job zu machen oder dass er einfach handwerklich oder sowas das nicht auf die Kette bekommt. Sondern dann kann er mit der Müller in der Abteilung so und so nicht oder mit dem Meier da hinten oder der kommt mit der Kultur nicht klar oder was auch immer. Also diese weichen Faktoren sind sehr, sehr häufig dann ursächlich dafür, dass man sich wieder trennt und dass es ein Misserfolg wurde sozusagen. Und auch da ist in zunehmendem Maße die Eignungsdiagnostik unterwegs, um zu gucken, kann man das nicht möglichst frühzeitig schon versuchen zu identifizieren, um mit einer gewissen Prognose in die Zukunft zu gucken, dass der besser passen könnte als jemand anders. Da muss man dann auch noch dazu sagen, Eignungsdiagnostik ist für jede empirische Sozialwissenschaft eine weiche Wissenschaft. Also du bist ja nicht wie ein Ingenieur unterwegs und sagst, ich messe das auf die sechste Nachkommastelle genau und das ist dann auch so. Es sind weiche Konstrukte, es sind Menschen, die alle natürlich sozusagen auch mal so ein bisschen sind. Deswegen ist alles, was wir messen können, immer eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Aber diese Wahrscheinlichkeitsaussage ist besser, als wenn ich das nicht mache. Und es ist immer besser, das auch zu machen, als sich nur auf die Biografie, die im Lebenslauf steht, zu verlassen oder zu sagen, ich habe das in meinem Bauchgefühl, ich muss den nur in die Hand drücken oder ich muss den nur einmal sehen und wenn ich mit dem gesprochen habe, dann weiß ich, der passt und so. Also all diese Mythen, die man so kennt, da würde ich sagen, das kannst du alles machen, das ist auch alles sinnvoll und ist gut, aber du solltest dich nicht nur darauf verlassen. Und die Diagnostik liefert einfach zusätzliche Beurteilungsdimensionen.
Okay, das habe ich verstanden, das hast du sehr gut erklärt. Da frage ich unsere Zuseher oder unsere Zuhörer, welche Erfahrungen haben Sie Stand heute gemacht? Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl oder stellen Sie jemand oder laden Sie jemand zum Gespräch ein aufgrund der harten Fakten, die Sie aus der Vergangenheit darstellen? Wie interagieren Sie? Bitte fragen Sie und stellen Sie am Joe Dirks die Fragen. Sie können sie im YouTube-Kanal hinterlassen. Wir werden sie beantworten. Joe, nächste Frage an dich. Ich bin völlig deiner Meinung. Menschen verlassen Unternehmen nicht, weil sie fachlich nicht die richtigen sind, weil Dinge kann man ja nachschulen, da sind wir uns sicherlich relativ einig. Es passt mit dem Müller nicht, es passt mit dem Herrn Müller nicht, mit der Frau Müller nicht und die passen nicht zur Kultur. Jetzt ist der Kultur ja relativ weich und man kann es ja nicht so wirklich fassen und alle sagen, ja, wir sind ja ganz speziell und ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Diese Themen kennst du sicherlich alle im Recruiting. Ja. Was würdest du denn unseren Zuhörern oder Zusehern sagen? Wie gehen sie damit um? Welchen Mehrwert kannst du liefern und was sind so die besonderen Fragestellungen zu dieser Thematik Kultur, weiche Faktoren? Ne?
Also grundsätzlich vorneweg, es sind weiche Konstrukte. Ne? Also das einfach, wenn ich jetzt gleich aushole und sozusagen was anderes darstelle, das muss man immer im Hinterkopf haben, du wirst es nie so exakt machen können wie in der Leistungsdiagnostik. Da kannst du sagen, der ist halt, du kannst Intelligenz wirklich auf den Kommawert messen, weil es eben einfach so richtig falsch Charakter hat. Das geht bei Kultur nicht. Aber deswegen zu sagen, dann lassen wir es in der esoterischen Ecke, das kann man nur irgendwie fühlen, das sind Schwingungen und so, das ist ja auch keine zufriedenstellende Antwort. Weil wenn ein Unternehmen sagt, man kann Kultur nicht beschreiben, wir sind zwar ganz besonders und wenn man dann aber fragt, wie denn, dann sagen die, ja, das geht nicht, das kann man nicht beschreiben, das hilft ja keinem. Das hilft weder dabei zu sagen, nach wem gesucht wird, weil wenn du nicht weißt, wie du bist, dann weißt du auch nicht, was zu dir passen könnte. Und es hilft auch dem Bewerber da draußen und dem Interessenten und dem potenziellen Bewerber überhaupt nicht weiter. Weil der muss ja irgendwie von außen beurteilen können, macht es Sinn, dass ich mich da bewerbe, passe ich in den Laden rein? Diese Frage, die stellt sich ja jeder. Und in zunehmendem Maße, je mehr wir einen Bewerbermarkt haben, desto mehr können die auswählen. Und diese Auswahl findet sehr, sehr häufig danach statt, dass man sagt, da fühle ich mich wohl, da nicht. Und das will vorher, wollen die Leute wissen, da muss vorher so eine Art Abgleich stattfinden, ob man zueinander gehört, ob man zueinander passt. Das heißt nicht, dass man immer gleich sein muss und identisch sein muss. Das heißt auch nicht, dass man in der Unternehmensbettwäsche schlafen muss und ein großer Fan sein muss und so. Aber wenn man sich da einen Großteil seiner Wachzeit hinbewegt, was Arbeit ja nun mal ist, dann will man es doch eigentlich irgendwie auch so haben, dass man sagt, ich fühle mich hier nicht hinter viel Fremdkörper. Und diese Hypothese darüber, wie das Unternehmen denn wohl ist, die stellen Bewerber eh an. Und jetzt kommt die Diagnostik und sagt, okay, dann lass uns doch mal schauen, ob man nicht diese weichen Konstrukte zumindest in einer Tendenzaussage auch sichtbarer machen kann. Also wenn wir sagen, gute Personalauswahl findet das dann statt, wenn Schlüssel und Schloss auch ineinander passen, dann muss ich auf der einen Seite das Schloss irgendwie beschreiben und ich muss auf der anderen Seite den Schlüssel beschreiben. Weil wenn ich beides nicht habe, dann ist immer Zufall, ob das passt oder nicht. So, und deswegen kommt die Diagnostik jetzt und sagt, dann lass uns doch schauen, ob wir nicht Kultur auch irgendwie messbar gemacht bekommen. Sowohl auf Kandidatenseite, nach was für einer Kultur strebt der denn, was will der? Und auch auf Unternehmensseite, wie ist denn die Kultur im Unternehmen, in der Abteilung, in dem Bereich, auf der Stelle? Das kann man ja versuchen zu quantifizieren. Und wenn man das beides gemacht hat, dann kommen wir zu diesem Thema Matching. Weil dann kann ich sagen, ist so und so ähnlich oder so und so verschieden, oder ist in der Dimension ähnlich, in einer anderen verschieden. Und das sind ganz wertvolle Informationen für potenzielle Bewerber, weil sie selber besser beurteilen können, wie seid ihr denn echt und nicht, was deute ich in euch rein. Und es ist auch fürs Recruiting oft sehr hilfreich, weil sie einfach sehr viel konkreter sagen können, sie streben nach sehr viel Autonomie. Wir haben hier aber eher Hierarchie. So, an der Stelle könnte es ein Problem geben. Selbst wenn man den dann doch einstellt, weil man sagt, wir wollen ja mehr autonom werden, weil alle sind agil und so, dann weiß man zumindest, an der Stelle könnte es sozusagen ein Problem geben und ich kann es frühzeitiger adressieren. Also letztendlich die Idee dahinter, Dinge früher sichtbarer zu machen, besser greifbar zu machen, wegzukommen von diesem Esoterischen, das kann man nicht so beschreiben und so weiter, immer mit der Hoffnung, dass wenn man das im Vorwege besser hinbekommt, der Oh-Shit-Moment, den du ja eben ansprachst, wenn man feststellt, passt nicht und dann geht er wieder nach 3 Monaten in der Probezeit oder so, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, einfach reduziert. Das wird nie ganz ausbleiben, weil Menschen sich auch verändern, Unternehmen verändern sich auch. Aber die Gefahr, dass das passiert, und das ist ja eine relativ große, weil es sehr teuer ist, ne? Ich habe jemanden genommen und dann passt es nicht und so weiter, die will man versuchen zu reduzieren. Und da hat die Diagnostik mittlerweile zum Beispiel ein paar Antworten. Aber klar, es sind und bleiben weiche Konstrukte.
Das ist auch, glaube ich, jedem Zuhörer klar, dass es weiche Konstrukte sind. In meiner täglichen Arbeit, und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, stellt sich für mich, wenn wir über Cultural Fit, Cultural Match diskutieren, die größte Herausforderung auf Unternehmensseite, dass die Unternehmen sich so schwer tun, ihre Kultur von diesem, ja, wir sind halt so, wir haben diesen Special Spirit, den zu beschreiben, und der ist ja auch pro Team und pro Abteilung anders. Wie ist denn deine Erfahrung?
Sind im Prinzip zwei Fragen. Ich fange mal mit der letzten an. Das ist pro Team oder pro Abteilung oder pro Bereich immer ganz, ganz verschieden. Das hören wir sehr häufig. Zum Beispiel in diesen Projekten, wo wir solche Messverfahren für Cultural Fit einführen in Unternehmen. Da würde ich sagen, das kann auch so sein, ist aber eine zu überprüfende Hypothese, weil Unternehmen intern sehr, sehr häufig dazu neigen, vorhandene Unterschiede zwischen Abteilungen zum Beispiel sozusagen zu überinterpretieren, sie also als größer wahrzunehmen, als sie sind, weil sie immer auf den eigenen Referenzrahmen natürlich bezogen werden. So, und wir gehen dann zum Beispiel bei mit so einem Messverfahren wie dem Kulturmatcher, weil das ist ja so ein Test, der Cultural Fit quantifizierbar machen soll, und sagen dann, wir nehmen das Messverfahren, damit gehen wir ins Unternehmen rein, sagen so, liebe Mitarbeiter, durchlauft das mal, und zwar unter der Leitfrage, in meinem Unternehmen gilt. Also der Leitgedanke soll bei der Beantwortung der einzelnen Testaufgaben sein, wie nimmst du das um dich herum in deinem Unternehmen wahr? So, und wenn du das eine gewisse Anzahl Mitarbeiter machen lässt, dann hast du ja ganz, ganz viele Einzelmessungen, die in Summe im Prinzip schon ein Bild ergeben. Das heißt, du erkennst relativ klare Tendenzen. Wenn du im Unternehmen, weiß ich nicht, was 500 Mitarbeiter hast, 100 Leute befragst und alle tendieren auf dem eben schon genannten Beispiel Hierarchie versus Autonomie relativ stark zur Hierarchie, dann weißt du, hast eine Art empirische Messung vorgenommen, dass die offenkundig eher einen hierarchischen Laden haben. Also dieses Kulturmerkmal Hierarchie stärker ausgeprägt ist als Autonomie. Das ist also eine empirische Unterfütterung. Und da kann man dann zum Beispiel auch sagen, wir gehen mit dieser Messung in die verschiedenen Bereiche rein und gucken mal, gibt es da Unterschiede? Also sind die ITler wirklich so viel anders als unsere Sales-Leute auf diesen Kulturmerkmalen? Und da stellen wir sehr, sehr häufig fest, ja, die sind anders, aber sie sind sich viel ähnlicher oft, als dann die ITler in dem anderen Unternehmen sind. Also diese Vermutung, dass es sozusagen wie eine verbindende Klammer gibt, dass es so etwas wie eine Unternehmenskultur gibt, die natürlich nie ganz homogen ist und so, aber dass es so etwas schon gibt, das ist schon so die, was die Empirie dazu an Erkenntnissen liefert, schon nicht so ganz abwegig. Und wenn wir das in Unternehmen gemacht haben, dann hast du ja auf einmal sozusagen den Schlüssel schon relativ konkret beschrieben. Du hast dann wirklich auf Skalen, Autonomie versus Hierarchie liegen wir da, professionelle Distanz versus familiäres Miteinander liegen wir da, Innovation versus Tradition liegen wir hier und so. Und da kriegst du schon Tendenzaussagen, die sehr, sehr spannend sind. Und wenn das Unternehmen das kennt, dann ist es natürlich auch viel, viel einfacher zu sagen, nach so etwas suchen wir jetzt auch, weil der passt, der ist dann eben nicht mehr der Fremdkörper. Oder zu sagen, wir sind offenkundig noch sehr hierarchisch, wir wollen aber viel mehr in Richtung agil und autonom werden. Wir suchen jetzt Leute, die genau danach streben, damit wir das reinholen und mehr davon dann auch haben und uns daran auch kulturell verändern. Aber du kriegst es weg von diesen, ich habe immer so eine schöne Analogie, wie ich finde, in diesem Raum ist es warm. So, ja, was heißt das? Der eine sagt so und der andere sagt so. Warm sagt gar nichts. Wenn du ein Thermometer benutzt, dann weißt du, in diesem Raum sind 23,2 Grad. Ob dir das zu warm oder zu kalt ist, das kannst du dann selber entscheiden. Aber du hast auf jeden Fall schon mal eine Messung. Mhm. Und kannst sagen, ich drehe dran und dann werden 24 Grad draus oder 21 oder so. Und das ist was anderes, als zu sagen, wir sind warm. Und genauso wird Kulturkommunikation von vielen Unternehmen heute gemacht. Wir sind so. Und der Betrachter da draußen, der sagt dir, ja, was heißt das? Also wie viel davon? Und wie viel habe ich eigentlich? Und wie matcht das? Und da kriegt man schon sehr, sehr viel mehr Trittsicherheit rein, einfach konkreter über diese Dinge zu sprechen. Und wenn es nur dazu führt, dass man überhaupt drüber spricht und konkreter drüber spricht, hat man auch schon viel gewonnen, ne? Von daher, ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, so in 10 Jahren wird im Recruiting die Kulturpassungsfrage, sie eigentlich sowieso ein No-Brainer, ist jetzt schon immer irgendwie drin, aber sie ist immer so im Gespräch. Ich erfühle das. Ich glaube, die wird sehr, sehr viel stärker noch systematisiert werden. Also die Entwicklung dahin, die kann man jetzt eigentlich schon ganz gut absehen.
Würdest du sagen, dass wir mit dem Thema noch, also ich stimme dir völlig zu, alle sprechen über Cultural Fit und Kultur, aber letztendlich habe ich immer so das Gefühl, es ist immer so auf dem zweiten Platz, es gibt immer noch was Wichtigeres. Und meine persönliche These ist so, bis in 4, 5 Jahren wird das Thema auf Platz 1 sein. Wie siehst du das?
Also es wird definitiv wichtiger werden. Also wenn man sagt, Personalrekrutierung und Personalgewinnung der Vergangenheit, die war auch ganz stark Biografie zentriert und vergangenheitsorientiert. Lebenslauf, Zeugnisse, was hat er in der Vergangenheit gemacht und das extrapoliere ich in die Zukunft. Das wird immer weniger gehen, haben wir ja eben schon beschrieben. Deswegen ist die Frage, wonach wird denn jetzt geguckt? Und da gibt es 2 Dinge. Das eine ist Potenzial. Potenzial identifiziert oder beschrieben und definiert auch als, was kann jemand können? Das ist ja was anderes als, was kann jemand, ne? Also wie viel Potenzial bringt damit, Dinge sich auch drauf zu schaffen, die er heute noch nicht kennt, die wir auch heute selber noch nicht wissen und so. Das ist das eine, Potenzial wird viel wichtiger werden und das andere ist Passung. Und bei Passung sind wir bei Persönlichkeit und bei Kultur. Und Kultur ist auch nichts anderes als Persönlichkeit eines Unternehmens, sage ich mal, ne? Also Unternehmenskultur. Von daher, ich glaube, ja, Potenzial und Passung, das werden die beiden Dinge sein, die Biografie ablösen werden, also diesen Blick in die Vergangenheit. Und das beides sind Gründe dafür, warum auch momentan, ich kann es ja an unserer eigenen Bilanz sehen, aber ich sehe es auch im Markt, unter anderem darauf so viel Nachfrage ist, gibt es nicht Tools, die das irgendwie zählbar, messbar, quantifizierbar machen? Habt ihr da Tests für? Könnt ihr das auch? Kompetenzmodelle, die müssen irgendwie und so. Also das wird noch viel, viel mehr werden, klar, weil ich mit dem Lebenslauf eben einfach nichts mehr wert.
Da sprichst du nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt an. Da möchte ich nochmal eine kleine Runde drehen, weil es mich so persönlich interessiert und diejenigen, die den Kanal abonniert haben, sicherlich auch. Das Thema, wenn wir über Potenzial sprechen und über Potenzial rekrutieren, bin ich ja der Meinung und ich bin auf deine Meinung sehr gespannt, ist es ein völlig anderes Recruiting. Alles, was wir vorher getan haben, wird, wenn wir über Potenzial sprechen oder Potenzial zu rekrutieren, nicht mehr funktionieren. Wie siehst du das?
Ich würde nicht ganz so weit gehen zu sagen, es wird gar nicht funktionieren, weil natürlich die Vergangenheit und was ich da gemacht habe, was ich mir da ausgesucht habe und wie gut ich da drin war, ist ja auch, da war ich ja so und so gut drin in der Vergangenheit, weil ich da auch schon mein Potenzial sozusagen entfaltet habe, um da Dinge zu leisten. Von daher würde ich mal sagen, es fällt nicht ganz auf null. Es wird nur deutlich weniger aussagekräftig, weil früher war es so, der Beruf war so und er war 40 Jahre später nicht viel anders. Ab und zu mal ein neues Tool, ab und zu eine neue Technik und neues so und so, das gab es, aber der Job war, ne, du konntest viel längere Zyklen sozusagen annehmen, das bleibt stabil. Diese Zyklen werden immer, immer, immer kürzer. Und deswegen ist sozusagen die Prognose aus der Vergangenheit, hat 10 Jahre das gemacht, funktioniert morgen auch noch, immer weniger valide. Ich kann immer weniger drauf bauen, weil Dinge wegdisruptiert werden, sich Sachen verändern, Tools sich ständig verändern und so. Und deswegen muss ich eher auf die grundlegenden Potenzialträger kommen. Sowas wie Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich Probleme lösen zu können, die mir vorher noch unbekannt waren. Motivationale Aspekte sind super wichtig. Wer kann das möglicherweise noch nicht können? Wer kann möglicherweise auch ein bisschen benachteiligt sein, diese Dinge zu lernen, weil andere da leistungsstärker sind oder so. Aber der ist höchst motiviert, der will sich das drauf schaffen. Und wenn er 25 Stunden am Tag da dran sitzt, bis er es endlich kann, vieles kompensieren. Also Motivation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Potenzialaspekte, die werden dramatisch in der Bedeutung gewinnen. Alles andere, was wir auch in der Vergangenheit im Recruiting gemacht haben, Lebenslauf gucken, Gespräche führen und so, das werden wir alles weiter tun, aber wir werden es bei weitem nicht mehr so wichtig nehmen. Und deswegen ist das eigentlich auch eine ganz gute Botschaft, sich so ein bisschen diesen anderen Dingen zuzuwenden. Die Eignungsdiagnostik weiß das schon sehr, sehr lange. Dass Intelligenz beispielsweise der beste Einzelprädiktor für Berufserfolg in der Zukunft ist. Das ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Dass deswegen die Unternehmen flächendeckend kognitive Leistungsfähigkeit, Intelligenz im Recruiting überprüft hätten, ist erst eine relativ neue Erscheinung. Das gab es früher nicht, machen wir nicht. Ich führe ein Gespräch mit dem und dann weiß ich schon, ob der das kann. So, deswegen sickert das jetzt langsam, diese ja schon lang bekannte Erkenntnis sickert jetzt erst ein. Und ich glaube, neben diesen Gründen, die wir eben hatten, Schnelllebigkeit und so, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Stichwort Digitalisierung. Mhm. Irgendjemand ist in Silicon Valley gefahren, kam wieder und sagt, wir machen jetzt Digitalisierung. Und dann hat HR sich irgendwie angeguckt und gesagt, wir auch oder was? Und dann, ja okay, was digitalisieren wir denn mal? Und dann ist man auf die Idee gekommen, dass man sagt, wir haben da noch so einen Papiertest oder so, das machen wir jetzt online. Dann ist das Online-Assessment, dann ist das auf einmal data-driven, dann schreibst du systematisch da auf einmal Daten. Das Motiv dahinter ist oft gar nicht die Erkenntnis, dass da so viel drinsteckt, sondern das ist, weil irgendjemand hat gesagt, digitalisiert mal. So, und das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, eleganter Beifang, was wahrscheinlich dazu führt, dass diese Projekte jetzt auch gemacht werden und Budgets dafür da sind, die auch vor 10 Jahren schon sinnvoll gewesen wären, sie zu machen, aber da damals noch keiner irgendwie den Mumm hatte oder so. Also Digitalisierung, so dieses Metathema, alles wird irgendwie in Daten und überführt und so, das ist auch ein ganz starker Treiber dahinter. Aber ich würde mal sagen, in dem Fall gut so, weil es tatsächlich das Recruiting im Kern verbessern wird.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt ein HR-Manager, ein Hiring-Manager, ich stehe vor der Herausforderung, alle sprechen über Digitalisierung. Mein HR-Chef oder Abteilungsleiter hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie auch digitalisieren. Was würdest du denn für eine konkrete Handlungsempfehlung aussprechen in der jetzigen Situation?
Also ich würde mal, ich würde mir sozusagen meinen bewerbertypischen Bewerberfunnel angucken. Und der fängt für mich nicht an, wenn die Bewerbung eingeht, wie viele sind das, sondern wie viele sind da draußen, die möglicherweise Interessenten sein könnten oder passend sein könnten. Das heißt, ich würde als allererstes mal drüber nachdenken, kann ich da schon Tools einsetzen, die Bewerber Selbstauswahl, das Self-Assessment übernehmen können. Dann kannst du bei Azubis, bei Schülern zum Beispiel sehr schön machen, die wissen nicht, was sie werden sollen. Sie haben 600 Ausbildungsberufe und 12.000 Studiengänge zur Auswahl. Da kannst du den Tools an die Hand geben und sagen, hier, mach mal was. Ergebnis ist nur für dich. Und du kannst dabei feststellen, dass von den 600 Ausbildungsmöglichkeiten, die es gibt, 582 für dich einfach überhaupt gar nicht interessant sind, weil du dich nicht dafür interessierst, weil du das auch nicht kannst und auch nicht können willst. Und dann befasst dich mit den 18 weiteren etwas intensiver und davon bilden wir übrigens 4 aus. Hier sind weitere Informationen. Das ist ja schon Personalgewinnung, ohne dass du weißt, wer das ist. Das ist reiner Self-Service. Und da kann man schon ganz, ganz viel Quick Wins realisieren, weil dann viele sich gar nicht mehr bewerben, die nicht passen und auch nicht in Frage kommen. Die stellen das hoffentlich selber fest. Und auch viele feststellen, das passt doch ganz gut und das Unternehmen ist auch ganz spannend. Ich hätte mich da sonst nie beworben, aber die haben mir diese Brücke gebaut. Also das ist alles das, was stattfindet, bevor es überhaupt ein Bewerber geworden ist. Also Selbstselektion. Das mitzudenken ist schon mal der erste, ganz wichtige Punkt. Und dann würde ich mir angucken, so an jeder Stufe der Auswahl von, es sind so viele Bewerbungen, die reingehen und am Schluss habe ich so viele Stellen zu besetzen. Wo kann ich da sinnvolle Unterstützungen einbauen? In Tools, auch in Digitalisierungsschritten. Und das Gros davon findet am Anfang statt. Du kannst sehr viel in der Negativselektion am Anfang, wo es um die Frage geht, wer passt nicht, da kann man Tests einsetzen. Da kann man dann auch sagen, ich kriege 10.000 Bewerbungen und ich schicke 9.000 davon auch in die Tests rein. Weil die Maschine das macht, der tut das ja gar nicht weh. Da kann ich ganz viele Leute überprüfen. Und dann kann ich auf Basis der Testergebnisse und der anderen Informationen entscheiden, jetzt muss ich auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, 500 einladen, um meine 20 Stellen zu besetzen und nicht wie früher 2000 oder so. Und speziell so am Anfang, in den ersten Stufen, da kann man sehr viel digitalisieren. Ob das dann schon KI sein muss, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen, steht noch auf einem anderen Blatt, weil da einfach auch viel Mumpitz unterwegs ist. Aber da kann man schon viel auch digitalisieren, automatisieren, data-driven machen. Und am Schluss, da wo es dann wirklich um die Positiventscheidung geht, ich habe jetzt noch 5 Kandidaten und einer soll den Job kriegen, da würde ich sagen, hat Bauchgefühl auch seine absolute Daseinsberechtigung. Dieses Gefühl von, ich mag den oder ich mag den nicht, wo normalerweise jeder Eignungsdiagnostiker sagen würde, oh Gott, du kannst ja auf gar keinen Fall dieses Kriterium anwählen oder für wichtig halten. Ganz am Schluss, in der Mensch-Mensch-Entscheidung, spielt es doch eine Rolle, weil letztendlich Menschen mit Menschen noch arbeiten müssen. Da würde ich sagen, ist das okay. Aber wenn ich vorne viel richtig gemacht habe, dann habe ich auch nur noch 5 passende Kandidaten da sitzen und kann mir dann einen aussuchen. So. Ja. Von daher viel Digitalisierung und Automatisierung in den oberen, in den ersten Schritten, da wo der Funnel noch breit ist, da rechnen die sich auch schneller. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du schon mal einen großen Schritt weiter. Und dann kommt noch eins hinzu, das Schöne an diesen Tools ist, die dann ja auch tatsächlich systematisch Daten schreiben. Sie schreiben Daten. Und diese Daten systematisch auszuwerten, zu gucken, was sagen die einem, was kann ich daraus ableiten, wie kann ich das in Bezug bringen zu, wie performt der dann anschließend in dem Job eigentlich, wie lange bleibt der eigentlich, verkauft der besser, macht der eine glücklichere Stimmung, was auch immer du an Außenkriterium dann nimmst. Das miteinander in Bezug bringen. Daraus kann man lernen, wie man das noch weiter optimieren kann. An welchen Stellen kann ich welche Potenziale wie erkennen? Und da kommt dann das erste Mal sowas wie Big Data und Datenanalyse und dann am langen Ende vielleicht auch irgendwann KI dabei raus, in der Reihenfolge.
Okay. Sehr interessanter Einblick. Zwischenfrage, weil es mich so persönlich interessiert. Natürlich beschreibst du, wir haben einen Funnel von möglichen 10.000 Bewerbungen, aber der deutsche Mittelstand hat keine 10.000 Bewerbungen. Was würdest du für eine Empfehlung für einen Mittelständler geben, der eher das Problem hat, ich habe fast gar keine Bewerbungen mehr oder wenn dann die falschen? Gibt es da auch eine Empfehlung von dir?
Also klar, das ist natürlich, ich sag mal so, wir schreien alle Fachkräftemangel. Ich würde mal sagen, den gibt es. Und die gibt es auch nicht, weil man immer sehr differenziert reingucken muss. Wenn du als bekanntes Unternehmen in der Ausbildung Industriekaufleute suchst, dann wirst du immer noch einen wahrscheinlich diverse hundertfachen Bewerberüberhang haben. Wenn du als Mittelständler irgendwo in der Provinz mit keiner Endverbraucher bekannten Marke irgendeinen speziellen Skill suchst, dann wird es wahrscheinlich häufig den Fall geben, 2 Stellen, 0 Bewerber. Das heißt, du musst eigentlich erstmal welche finden oder irgendwelche aus dem luftleeren Raum zaubern. Muss man sehr differenziert dann, glaube ich, sehen. Aber ja, klar, wenn du gar keinen steilen Trichter mehr hast, sondern ganz flachen, wenig Bewerberüberhang, wenn überhaupt, dann wird es natürlich nicht mehr so eine Filterthematik, die dahinter steckt. Also das Motiv ist nicht, die Schlechten auszusortieren oder die Unpassenden und mit den anderen dann weiterzumachen, sondern dann ist eher die Frage, was machst du mit dem Potenzial, was du da hast? Wie viel kannst du da sozusagen draus machen? Aber die Frage, nur weil du wenig Bewerber auf eine Stelle hast, stellst ja trotzdem nicht jeden ein. Du willst ja trotzdem schon schauen, passt der und kann der den Job auch? Entbindet einen ja nicht von der Pflicht zu gucken, wie kann ich auch identifizieren, ob der passt und ob er das kann. Also die Diagnostik hilft dir ganz genauso. Das kann dann möglicherweise dazu führen, dass du von deinen 3 Bewerbern auf deine 3 Stellen feststellst, dass 2 davon es nicht bringen und auch nicht bringen werden und nicht mitbringen und du ihn absagen musst. Es bringt ja auch niemanden zu sagen, ich nehme sie trotzdem alle 3, obwohl ich schon sehenden Auges weiß, dass 2 davon eigentlich, ne, das ist ja auch nicht sinnvoll. Das muss man natürlich immer so ein bisschen dann im Kopf haben, aber solche Tools einzusetzen, weil sie einfach die Beurteilung verbessern, die Objektivität erhöhen, das entbindet ja sozusagen nicht, oder das ist ja sozusagen unabhängig davon, wie steil ist dein Funnel vorne. Ich glaube allerdings tatsächlich, um vielleicht auch mehr passende Kandidaten überhaupt oben reinzukriegen, da gelten zum Beispiel diese Dinge, die ich eingangs gesagt hatte, nämlich, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr schauen sollte, wie kann man auf Einfluss nehmen, dass ein paar mehr passende Kandidaten mich überhaupt auf dem Schirm haben, ein paar mehr passende Kandidaten auch wissen, dass sie passende Kandidaten sind und sich darüber Gedanken machen, sozusagen über Tools, aber auch über Personalmarketing, Employer Branding Dinge, Einfluss drauf zu nehmen, dass man das fällt ja nicht vom Himmel, dem ist man ja auch nicht völlig sozusagen wehrlos ausgeliefert, da kann man ja versuchen, Einfluss drauf zu nehmen. Und es gibt schöne Cases, Erfolgsstories von Mittelständlern, unbekannt, irgendwo in der Provinz, die kriegen es trotzdem hin. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen die denn besser? Und da sollte man dann mal hinschauen.
Absolut, bin ich völlig deiner Meinung, da sollte man genau hinschauen. Es gibt diese Cases, ja, diese Ausrede, wir sind in der Provinz, uns kennt keiner, ist nur bedingt wahr, bin ich deiner Meinung.
Es ist eine Erklärung, dass es nicht mehr so einfach ist, wie es früher war. Ich habe eine Anzeige geschaltet und dann bin ich die Lottofee, die den Glücklichen aus dem Wäschekorb zieht. Das ist nicht mehr so, aber das ist ja keine, ja gut, da kann man nichts bei machen, Antwort, sondern muss man sich überlegen, wie kann man denn möglicherweise doch. Gibt es ja auch nicht so richtig Patentlösungen für. Wenn es die gäbe, dann würde man die teuer verkaufen. Das sind ja immer auch graduelle Dinge. Aber es gibt schon zum Beispiel eben auch im Baukasten der Diagnostik 1, 2, 3, 4 Ansätze, wo man sagen könnte, mach doch mal sowas. Mach doch mal einen Matcher auf die Seite, bau doch mal Brücken in die und die Zielgruppen, denk doch auch mal quer. Keine Ahnung, wir hatten neulich mal so einen Fall, die suchten das Hersteller von sehr hochwertigen Armbanduhren. Die suchen Finisseure. So, das ist ein Beruf, den es eigentlich nicht gibt, weil er nicht ausgebildet wird und so weiter. Das sind aber die, die den Uhren den letzten Touch geben. Mhm, okay. Und du kannst nicht irgendwie sagen, ich schalte eine Anzeige Finisseur. Da wird sich keiner melden, weil wer das ist, der hat einen Job und es gibt sowieso nicht viele. Mhm. Dann musst du überlegen, wie kriegst du das jetzt trotzdem bedient? Und die gucken jetzt nach zum Beispiel nach Zahntechnikern. Völlig anderer Beruf, aber davon gibt es ein paar. Aber die sind auch im sehr kleinteiligen und taktilen Bereich unterwegs. Die können auch mit Edelmetallen arbeiten. Das haben die nämlich auch gelernt. Und so muss man manchmal um eine Ecke denken, wo man dann sagt, da finde ich jetzt meine Potenziale. Und die schalten dann Stellenanzeigen. Hier, willst du nicht bei uns sozusagen einen hochbezahlten Spezialistenjob als Finisseur machen, wenn du zum Beispiel gelernter Zahntechniker bist? Und um solche Ecken rumzudenken, ich glaube, da ist noch viel, viel sozusagen Potenzial, das noch nicht behoben ist.
Ja, aber das macht ja auch Mut, dann in die Zukunft zu schauen und sagen, okay, da gibt's große Potenziale. Es ist nicht mehr so einfach, wie es war, aber derjenige, der sich bemüht, der sich Gedanken macht, wird immer wieder Möglichkeiten finden, so wie du es gerade beschreibst. Finde ich einen exzellenten Fall. Also toll, dass du es ansprichst, wirklich. Sehr gut. Ja. Da profitieren wir alle davon, ja. Last but not least, meine letzte Frage zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Deine Meinung, Empfehlung an Recruiter, völlig die Finger davon weglassen, viel zu früh? Oder was würdest du hier für eine Empfehlung abgeben?
Beides. Ich würde sagen, es ist viel zu früh. Ich würde allerdings sagen, und deswegen nicht die Finger davon lassen, sondern sich damit intensiv beschäftigen. Also Fakt ist, es wird momentan viel gehypt und es wird viel im Markt schon irgendwie, guck mal, was die KI schon Tolles kann und die kann Lebensläufe und anschreiben und ich muss nur noch eine Sprachprobe und was dann nicht alles sozusagen. Das ist sehr spannend, das ist auch, wenn man so ein bisschen techy ist, auch häufig sehr faszinierend, aber es ist eben auch alles noch nicht irgendwie marktreif. Da ist noch sehr viel am Rausfinden, am Gucken, was kann davon und so weiter, wie funktionieren. Ich würde mal sagen, neben dem, dass vieles, was als KI verkauft wird, überhaupt keine K und schon gar keine I ist, das ist einfach bestenfalls Algorithmus, würde ich mal sagen, das als marktreif zu propagieren und zu sagen, das löst mir jetzt das Problem, was gestern der Mensch auch nicht gelöst bekommen hat, eine ziemlich fatale, fast schon naive Haltung. Ich würde allerdings trotzdem eben sehr deutlich den Appell sozusagen anschließen. Und genau deswegen, liebes Personalwesen, liebe HRler, befasst euch damit. Guckt euch das Zeug an, lasst es euch erklären. Zwingt die Anbieter dazu, den Deckel von dieser Blackbox runterzunehmen, zu erklären, wie so ein Algorithmus eigentlich funktioniert, was da wie bewertet wird, um Verständnis aufzubauen, auch die Kompetenz aufzubauen, zu beurteilen. Weil nur dann bin ich auch irgendwann dazu in der Lage, zu entscheiden, wie möglicherweise die Daten beschaffen sein müssen, die dann eine KI trainieren, zu gucken, das hier sagt mir wirklich das valide voraus, weil den Zusammenhang habe ich überprüft, der ist wirklich da, den kann ich jetzt automatisieren. Wenn ich mich zurücklehne und sage, verstehe ich eh nichts von, bin ja Personaler geworden, weil ich kein Techie sein wollte, ich bin Personaler geworden, weil ich mit Menschen und nicht mit Maschinen und so, dann muss man sich nicht wundern, wenn morgen einer kommt und sagt, guck mal, das haben wir jetzt eingekauft, das macht jetzt deinen Job. Wir wissen zwar nicht, wie es funktioniert, wir wissen auch nicht, ob es gut läuft, aber so, dann habe ich kein Mitspracherecht mehr als Personaler. Und das sollten wir versuchen zu vermeiden. Deswegen, es gibt nach meiner Überzeugung noch nichts im Markt, was KI ist, was wirklich das Recruiting substanziell verbessert. Also den Stein der Weisen gefunden hat. Das gibt es nicht, wenn es das überhaupt irgendwann gibt. Es sind sehr viele spannende Automatisierungsthemen da und die werden zunehmend automatisiert und irgendwann lernend und dann so vielleicht sowas wie tatsächlich künstlich intelligent. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ob das 5 Jahre sind, 10 Jahre sind oder 20 oder es vielleicht gar nicht funktioniert, werden wir sehen. Was aber ganz sicher ist, ist es sehr viel im Moment an Lernbeispielen im Markt, wo ich mal gucken kann und die lade ich mir mal ein, das lasse ich mir mal erklären, das will ich mal verstehen. Wenn das gelingt, dann hat HR ein Mitspracherecht. Dann kann HR sagen, wir haben zukünftig auch die Algorithmen, die wir auch wollten und nicht, weil IT sie eingekauft hat. Mhm. Deswegen Blogs lesen, sich mal mit dem Tech-Zeug beschäftigen, sich das erklären lassen, dafür würde ich dringend werben.
Okay, das ist für mich ein exzellentes Schlusswort, Jo, finde ich klasse. Mach allen Personalen, aller Personalmanager, Hiring-Manager Mut, sich mit dem Zeug zu beschäftigen, damit sie irgendwann, wir wissen es beide nicht, ob in 3, 4, 5, 10 Jahren, die Algorithmen uns alle unterstützen, die wir auch wollen. Ich finde, es ist ein gelungenes Schlusswort. Herzlichen Dank an deine Kompetenz, an deine Zeit. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Interview geführt haben. Ich appelliere an alle unsere Zuhörer zu sehr, kommentiert den Blog, stellt Fragen an den Jo, abonniert auch meinen YouTube-Kanal, würde mich sehr freuen. Bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, ich bedanke mich bei dir und schöne Grüße.
Danke.